Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielleicht haben ja einige gestaunt, ein Adventslied ganz vorne aus dem Gesangbuch, mitten im Sommer. Der Grund natürlich ist das Johannisfest, das am 24. Juni gefeiert wird, aber morgen haben wir ja keinen Gottesdienst. Aber der Grund ist, das wurde ja schon gesagt, Johannes ist genau 6 Monate vor Jesus geboren. Und deshalb erinnern wir daran. Später hat man dann auch entdeckt, der 24. Juni ist zwar nicht genau Mittsommertag, aber das biblische Leitwort, auch dieses Lebensmotto des Johannes, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, das passt ja gut zur Jahreszeit. Denn ab jetzt nehmen ja auch die Tage wieder ab, bis es Weihnachten dann wieder aufwärts geht. Der Predigttext heute ist die Vorgeschichte dessen, was wir als Evangelienlesung gehört haben. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie, sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen, außerdem waren sie auch schon sehr alt. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze Volk versammelt draußen wartete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein. Und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenen Jahren. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Das Volk wartete draußen auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er schließlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen mit der Hand und blieb auch weiterhin stumm. Als seine Dienstwoche im Tempel beendet war, ging Zacharias nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte, das hat der Herr an mir getan. Wegen meiner Kinderlosigkeit haben mich die Leute verachtet, aber er hat sich um mich gekümmert und die Schande von mir genommen. Ja, durch deinen guten Geist öffne unsere Herzen und Ohren für dein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, hat es dem alten Priester Zacharias doch glatt die Sprache verschlagen. Er war sprachlos. Was für ein Tag. Morgens war er total überglücklich, dass das Los für das Rauchopfer auf ihn gefallen war. Er durfte ins Allerheiligste, in die Nähe der Bundeslade. Nur selten, wenn überhaupt, wurde einem Priester in seinem Leben diese Ehre zuteil. Und am Nachmittag war es dann soweit. Zacharias war sicherlich aufgeregt und nervös, wie würde es dort sein, im Allerheiligsten. Und dann betrat er den Raum hinter dem großen Vorhang. Es war dämmerig, nur das Feuer, das auf dem Altar in der Mitte glimmte, gab etwas Licht. Es war sehr still. Nur von fern hörte man gedämpft den Lärm draußen vom Vorhof. Zacharias war sicherlich total ergriffen, voller Ehrfurcht und fühlte die Nähe Gottes in diesem Raum. Und dann wurde er plötzlich aus seinen Gedanken gerissen, weil er einen Engel neben dem Altar entdeckte. Ob dieser Bote Gottes in hellem Lichtschein auftrat, wird nicht berichtet, ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist die Botschaft, die er hat. Zacharias und Elisabeth sollen trotz ihres hohen Alters Eltern werden. Und ihr Sohn wird eine große Rolle in Gottes Heilsplan spielen. Dass der gute alte Zacharias total geschockt war, liebe Schwestern und Brüder, kann ich mir gut vorstellen. Auch, dass er es nicht glauben konnte. Das war doch wirklich unmöglich, oder? Und nachdem ihm vor Schreck und Schock die Sprache verschlagen, blieb er auch weiterhin stumm. Konnte nicht mehr reden, bis nach der Geburt, das haben wir vorhin gehört, nach der Geburt des Sohnes, dessen Namen Johannes er auf eine Schreibtafel geschrieben hatte. Das ist eine tolle Geschichte, eine faszinierende Geschichte. Die kann man spannend erzählen im Kindergottesdienst oder in Schulgottesdiensten. Aber ist es vielleicht nur eine Kindergottesdienstgeschichte? Zumindest ist mir aufgefallen, dass dieser Text als normaler Predigttext in unserer Perikopenordnung nicht vorkommt. Noch nicht mal bei den Texten, die man für das Johannisfest ausgesucht hat, was ja sowieso viel zu selten gefeiert wird. Ich muss sagen, ich finde aber diesen Abschnitt aus Lukas 1 wichtig, weil wir in ihm sehen können, wie Gott handelt und was passiert, wenn Gott etwas Neues beginnt. Wenn Gott handelt, wenn Gott Neues schafft, dann ist das Erste, Gott knüpft am Alten an. Die Ankündigung der Geburt des Vorläufers Jesu, Johannes, diese Offenbarung Gottes, dass es jetzt losgeht mit dem Neuanfang, die geschieht ganz bewusst im Tempel. Zacharias und Elisabeth gehörten beide zu alten Priesterfamilien. Und damit macht Gott deutlich, das Neue, das mit Jesus beginnt, ersetzt nicht das Alte, sondern es knüpft daran an. Es führt es weiter und ist doch gleichzeitig auch völlig neu. Aber das Neue Testament ist nicht ohne das Alte Testament zu haben. Und das Alte Testament findet sein Ziel im Neuen Testament. Man kann diese beiden Bücher mit den heiligen Schriften, Altes und Neues Testament, nicht gegeneinander ausspielen. Oder vielleicht, wie man das ja vor einigen Jahrzehnten gesagt hat, ganz wegtun. Das Alte zumindest. Gottes Geschichte mit Israel ist mit Jesus nicht zu Ende, sondern sie wird erweitert, sie wird vergrößert. Das Heil Gottes gilt jetzt für Menschen aus allen Völkern. Aber wenn Gott anfängt, dann eben nicht völlig unvermittelt und unvorbereitet, nicht so Knall auf Fall aus heiterem Himmel, sondern dann geht immer schon eine Geschichte voraus. Und so ist das auch, wenn Gott im Leben eines einzelnen Menschen neu anfängt zu wirken. Dann steht dahinter schon eine Geschichte, die Gott mit diesem Menschen hat. Ob derjenige es gemerkt hat oder nicht. Gott überfällt uns nicht unvermittelt. Er knüpft an, führt weiter und er führt über das bisher Erlebte und Erfahrene hinaus. Gott macht das Alte nicht schlecht, sondern nutzt Anknüpfungspunkte in deinem und in meinem Leben, um zu uns zu sprechen. Und spätestens seit unserer Taufe haben wir alle eine Geschichte mit Gott. Und Gott möchte daran anknüpfen, auch bei anderen. Und deshalb steht es uns auch nicht zu, das Evangelium in der Weise an andere Menschen weiterzugeben, dass wir Christen vielleicht uns als Besserwisser aufspülen, nach dem Motto, jetzt sage ich dir erstmal, wo es lang geht. Bisher bist du nämlich völlig auf dem Holzweg. Solche missionarische Arroganz verprellt Menschen. Anders ist das beim Anknüpfen an ihre Lebenssituation, ihre bisherigen religiösen Erfahrungen. Denn das öffnet Ohren und Herzen für das Evangelium. Und wir können von Paulus auf dem Areopag eine Menge lernen. Gott knüpft an das Alte. Und das Zweite, Gott fängt da neu an, wo menschliche Möglichkeiten am Ende sind. Der Einwand des Zacharias, der ist ja berechtigt. Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenem Alter. Also rein biologisch, medizinisch ist das nicht mehr drin, dass er, Zacharias, noch einen Sohn zeugen beziehungsweise Elisabeth schwanger werden könnte. Doch das ist für Gott kein Hindernis. Gott kann aus menschlichen Unmöglichkeiten seine Möglichkeiten machen. Und Zacharias und Elisabeth mit ihrem Alter und der daraus folgenden Unfruchtbarkeit stehen hier in gewisser Weise stellvertretend für das Volk Israel, beziehungsweise stellvertretend für das geistliche Leben und die Gottesdienste im Tempel. Auch da war eigentlich nichts mehr drin, nichts mehr zu erwarten. Schon viel zu lange hatte kein Prophet mehr zum Volk gesprochen. Das Glaubensleben Israels, das lief so dahin, aber fruchtbar war das nicht mehr. Man müsste eher von geistlicher Dürre sprechen, so wie das oft auch heute in Kirche und Gemeinde ist. Doch Gott knüpft daran an und fängt neu an, wo menschliche Möglichkeiten an ihr Ende gekommen sind und wo menschlich gesehen nichts mehr zu erwarten ist. Und gleichzeitig setzt Gott bei dem wunden Punkt im Leben von Zacharias und Elisabeth an. Er legt den Finger sozusagen in die wunde Stelle. Ihre Kinderlosigkeit, das war für die beiden so etwas wie eine offene Wunde. Das war die größte Enttäuschung ihres Lebens. Wie sehr hatten sie gehofft, immer wieder, jeden Monat neu, und waren immer wieder enttäuscht. An wem es gelegen hat, ob wirklich an Elisabeth, die beiden werden es vermutlich auch nicht gewusst haben. Und medizinische Möglichkeiten, wie die künstliche Befruchtung, wie sie gestern noch in der Wochenendbeilage der WAZ beschrieben war, das gab es ja damals noch nicht. Und wie man lesen konnte, sind die auch keine Garantie, diese neuen Möglichkeiten. Und so haben die beiden nach Jahrzehnten Abschied genommen von der Hoffnung der Lebenserfüllung durch wenigstens ein Kind. Unerfüllte Hoffnungen, zerplatzte Lebensträume, die gibt's ja vielfältig. Vielleicht sitzt da bei Ihnen, bei dir auch so ein Stachel im Herzen. Eine Traurigkeit über verpasste Chancen, unerfüllte Erwartungen, zerplatzte Hoffnungen oder innere Verletzungen, die uns im Laufe des Lebens zugefügt wurden. Folge solcher offenen Wunden im Leben, das kann Bitterkeit sein, manchmal auch Wut. Und Bitterkeit und Wut verschließen dann unser Herz und unsere Ohren. So wie Zacharias sind wir da nicht mehr offen für Neues, für anderes. Ja, wir halten uns manchmal auch gerne an unserer Trauer fest und verschließen die Augen und Ohren, ahlen uns eventuell sogar in unserem Leid. Wie würden wir reagieren, wenn jemand bei uns die tiefsten Enttäuschungen und Verletzungen in uns berührt und anspricht? Ist es nicht verständlich, wenn der Zacharias sagt, wie soll das gehen? Ich bin noch alt. Meine Frau ist auch schon jenseits der Wechseljahre. Da geht nichts mehr. Zacharias traut sich selbst, Zacharias traut seiner Frau nichts mehr zu. Er hält sich und Elisabeth für ungeeignet, für nichtskönnend. Er sieht bei sich und für sich keine Chancen mehr. Dass Gott ihn und Elisabeth noch gebrauchen kann, das ist für ihn undenkbar. Wir doch nicht. Ich doch nicht. Auch schon mal so gedacht? Wenn Gott dir heute sagt, dass er dich gebrauchen, dich einsetzen will für sein Reich, du sollst etwas bewirken zum Wohl anderer, zum Wohl deiner Gemeinde, wie reagierst du denn dann? Ich doch nicht. Was kann ich denn schon? Was soll ich schon bewirken? Meine Kraft ist doch viel zu gering. Lass das mal andere machen. Zacharias musste lernen, was auch wir lernen müssen. Es kommt nicht auf uns, auf unsere Kraft an, sondern auf Gottes Kraft. Es hängt nicht an unserem Unvermögen, sondern an seinem Vermögen. Nicht die Größe unseres Glaubens ist entscheidend, sondern die Größe unseres Gottes. Und Gott fängt genau da an, wo menschliche Möglichkeiten am Ende sind, wo wir meinen, es geht nichts mehr. Wo unsere Möglichkeiten am Ende sind, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Das galt damals für Zacharias und Elisabeth. Das gilt auch heute für dein, für mein, für unser persönliches Leben. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Wenn wir mutlos sind, enttäuscht von uns selbst, nichts mehr erwarten, brauchen wir uns nicht aufgeben. Brauchen nicht zu verzagen, denn Gott schafft Neues. Unvorhersehbares. Allerdings auch nichts Planbares. Es ist für uns nicht verfügbar, nicht einplanbar. Gott bleibt souverän und frei in seinem Handeln. Aber Gott handelt. Er nutzt unsere Unmöglichkeiten und macht daraus seine Möglichkeiten. Damit kommen wir zum Dritten. Wenn Gott neu anfängt, dann gebraucht er dazu Menschen. Wir lesen: Als seine Dienstwoche im Tempel beendet war, ging Zacharias nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Also ich kann mir vorstellen, Elisabeth war vielleicht ein wenig erstaunt über Zacharias, als er wieder nach Hause kam und dann abends im Bett zärtlich wurde. Aber ohne dass Zacharias und Elisabeth sich körperlich vereinigten, neu erweckten und entdeckten, was in langen Ehejahren vielleicht eingeschlafen war, ging es ja nicht. Ohne Menschen will Gott nicht handeln. Gott gebraucht Menschen, um neu anzufangen. Er bleibt allerdings der Handelnde. Zacharias und Elisabeth waren wichtig, aber das Wunder der Zeugung, das hat Gott geschenkt. Und deswegen sagt dann Elisabeth, als sie merkte, dass sie schwanger war, das hat der Herr an mir getan. Er hat mir geholfen. Dass Gott sich gerade dieses kinderlose alte Ehepaar ausgesucht hat, das macht deutlich, dass es für ihn nicht auf unsere Voraussetzungen ankommt. Einzig und allein wichtig ist, dass Menschen sich ihm zur Verfügung stellen. Wenn sich dem entziehen, kann Gott auch nicht handeln. Wenn wir uns seiner Anfrage, seinem Auftrag entziehen, kann Gott nicht handeln. Und dabei bleibt unser Gott ein Gott der Schwachen. Ein Gott derer, die von anderen übersehen und verachtet werden, wie es den beiden Alten auch gegangen ist. Er ist nicht ein Gott der Strahlemänner und Potenzler. Kein Gott der Leistungsstarken. Es ist sein Prinzip, sich immer gerade die Schwachen auszusuchen, Menschen, von denen eigentlich nicht viel zu erwarten ist, in sein Heilshandeln einzubinden. Und das, liebe Schwestern und Brüder, finde ich im Hinblick auch auf uns tröstlich. Gott kann und will auch dich und mich gebrauchen, unabhängig von unseren Fehlern, Schwächen und Unfähigkeiten. Und schon bei der Geburt des Vorläufers Jesu wird deutlich, dass das Evangelium eine Gegenbewegung ist, ein Protest gegen menschliches Großtun und Leistungsorientierung. Bei Gott zählt nicht, was einer kann oder hat oder nicht kann oder nicht hat. Bei Gott zählt, ob ein Mensch ihm seine Verheißungen glaubt und sich seinem Handeln zur Verfügung stellt. Wenn Gott neu anfängt, knüpft er an Altes an? Fängt er da an, wo menschliche Möglichkeiten am Ende sind? Und gebraucht er Menschen? Und dann passiert das Vierte. Wenn Gott neu anfängt, wird sogar aus einem Zweifler ein Lobsänger. Als der Engel Gabriel Zacharias ankündigt, er würde in seinem hohen Alter noch einen Sohn bekommen, da zweifelt Zacharias. Und wir sollten uns nicht über ihn erheben, denn wie oft zweifeln auch wir. Auch daran, dass Gott mit uns oder mit unserer Gemeinde noch mal etwas Neues anfangen könnte. Zacharias zweifelt, und das ist völlig verständlich. Aber Gott setzt sich durch, kommt zum Ziel, trotz allem Zweifel. Auch unser Zweifel, auch unser Unglaube ist für ihn kein Hinderungsgrund. Zunächst macht sein Zweifel den Zacharias stumm. Aber dabei bleibt es ja nicht. Wir haben gehört, als Johannes geboren ist und Zacharias wieder den Mund öffnet, da strömt ein großartiger Lobgesang heraus. Das sogenannte Benedictus, benannt nach den lateinischen Anfangsworten dieses Lobgesangs, gepriesen sei der Herr. Was der alten Väter Schar höchster Grund und Sehnen war und was sie geprophezeit, ist erfüllt in Herrlichkeit. Diese Liedstrophe, die wir vorhin gesungen haben, die hat ihren Textursprung ja in diesem Lobgesang des Zacharias im Benedictus. Liebe Schwestern und Brüder, das wünsche ich mir, dass wir alle zu solchen Lobsängern werden, trotz unserer Zweifel und trotz unserer Glaubensschwäche. Denn Gott kann mehr. Er kann aus ausweglosen Situationen Wege in die Erfüllung seiner Verheißungen öffnen. Und so lädt uns der Bericht über die Ankündigung der Geburt des Johannes ein, unsere Bedenken, unsere Zweifel, unser Jammern und Klagen nach hinten zu stellen und Gottes Möglichkeiten, seine Verheißungen in den Blick zu nehmen und uns für sein Wirken zu öffnen. Wir werden dabei nicht inaktiv bleiben. Gott will uns gebrauchen und unsere, wenn auch oft geringen Möglichkeiten und Gaben einsetzen. Es gab mal vor einigen Zeiten gab es Werbeplakate mit dem Slogan "Offen für Neues". Es ist eigentlich ein christlicher Wahlspruch. Offen für Neues. Denn Gott ist immer wieder für eine Überraschung gut. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.